Der erste Song, den ich damals hörte von dieser Platte, das war in der internationalen Hitparade mit Wolf-Dieter Stube. Und da war ich wirklich ernüchtert und dachte mir, es hatte eigentlich erwartet, es geht weiter in die experimentelle Richtung wie Mr. Blue Sky, aber dann kommt hier Pop, tralala. Und ja, das hat mich, wie gesagt, runtergerissen.
Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979.
Mit den beiden Musikverrückten. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, da haben wir Carsten Richter.
Ja, hallo. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte, ist natürlich Grüß auch Gott. Wie immer dabei. Wenn man sich die 70er anguckt, da tauchen natürlich eine Menge großer Namen auf. Und einer davon ist ganz klar das Electric Light Orchestra oder einfach nur ELO. Die Band um Mastermind Jeff Lynne wollte immer alles ein kleines bisschen anders machen als der Rest der Welt. Also von Anfang an haben zum Beispiel Cello oder Violine eine ganz wichtige Rolle in der Band gespielt. Ja. Ihre größten Hits hatten sie dann aber komplett ohne Streichinstrumente. Und darüber wollen wir heute unter anderem reden, denn es geht um ELOs Hitalbum Discovery. Vorher aber, lieber Lutz, erzähl doch mal ein bisschen was zur Band an sich.
Tja, das Electric Light Orchestra 1970 gegründet, hervorgegangen aus zwei Bands der Birmingham-Szene, Idle Ways, das war die Band von Jeff Lynne, und The Move mit Roy Wood, der auch als Gründungsvater gilt, der aber unter dem Despotentum von Jeff Lynne sehr gelitten hat und darum kurz darauf die Band auch wieder verlassen hat. Erklärtes Ziel war es, ein wörtliches Zitat, da weiterzumachen, wo die Beatles mit I Am The Walrus aufgehört hatten, also orchestraler Rock. Und an dieses Konzept haben sich dann zunächst auch sehr gehalten, haben ihren Sound immer weiterentwickelt. Jeff Lynne, wie gesagt, hat das Zepter geführt und ja, also ich bin nie so richtig mit der Band warm geworden. Einige Lieder sind sehr schön, aber mir war das immer zu viel Zuckerguss irgendwie, besonders wenn dann so die schwelgenden Engelschöre im Hintergrund kommen. Das hat mich immer so an alte sowjetische Märchenfilme à la Die verzauberte Marie erinnert. Das ist ganz schön für einen Moment, aber wenn man sich dann eine ganze Platte anhört, dann ist es mitunter ein bisschen anstrengend. Für mich war der Höhepunkt eigentlich das Album Out of the Blue 1977, Mr. Blue Sky habe ich damals gehört, ich war begeistert und dann kam ja schon über die Platte, über die wir reden, hier im Mai 79 Discovery, und da war ich doch sehr ernüchtert, als ich die ersten Songs gehört habe.
Weil sie ihren Sound da grundlegend umgestellt haben?
Ja, also Jeff Lynne hatte ja die Streichergruppe entlassen. Das ELO war abgespeckt worden zum Quartett. Ich will mal kurz die Besetzung vorlesen hier. Das war also Jeff Lynne, natürlich der Macher und auch Produzent dieser Platte. Dann Beef Bevan, der Drummer, Richard Tandy, Keyboarder, und Kelly Graucott am Bass, der auch den Background-Gesang mitgeliefert hat. Und der erste Song, den ich damals hörte von dieser Platte, das war eine internationalen Hitparade mit Wolf-Dieter Stube auf NDR 2, Shine a Little Love, war neu in den britischen Top 20, und da war ich wirklich ernüchtert und dachte mir, es hatte eigentlich erwartet, es geht weiter in die experimentelle Richtung wie Mr. Blue Sky, aber dann kommt hier Pop, tralala, und ja, das hat mich, wie gesagt, runtergerissen, und es war ein Faktor, warum ich mit dieser Band also nie so richtig warm geworden bin.
Ja, vor allem ging es auf der Platte Richtung Disco.
Ja.
Das ging so weit, dass Richard Tandy, der Keyboarder, den du bereits erwähnt hast, die Platte nicht Discovery genannt hat, sondern Discovery.
Ja, diese Zweideutigkeit war ja eigentlich auch beabsichtigt, soviel ich weiß. Also Discovery, einmal das englische Wort für Entdeckung, und dann eben halt Discovery, also sehr Disco betont.
Ja, gehen wir mal die Songs durch. Also ich muss sagen, ich bin nicht so ganz deiner Meinung, weil ich sehe das immer noch so ein bisschen aus dem musikhandwerklichen Aspekt, und es ist tatsächlich sehr gut gemacht, auch wenn ich dir zustimme, Zuckerguss ist da eindeutig viel zu viel da, aber das ist wahrscheinlich einfach das Stilmittel, was ELO ausmacht. Also ich glaube, Jeff Lynne wollte damals in den 70ern vor allem beweisen, dass er produktionstechnisch neue Standards setzen kann und was alles möglich ist, und musste dir auch ein bisschen Namen machen. Und da hat er vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja, aber ist halt so. Du hast bereits erwähnt, den Opener Shine a Little Love. Das ist eine gängige Disco-Nummer. Ja, na klar. Ja. Also sonst wie tiefgründig ist es nicht. Aber trotz allem sehr tanzbar. Der zweite Titel dürfte ein bisschen bekannter sein. Das ist Confusion.
Ja, völlig überspielt. Läuft in den Radios noch heute rauf und runter. Und hätte eigentlich nur noch ein deutscher Text gefehlt, dann hätten wir einen kompletten Schlager gehabt.
Findest du? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, diese etwas trashigen Synthesizer-Sounds, die finde ich dann schon wieder sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber diese Flöte, die eher so nach Spät-60er Melotron-Sound klingt, ja, gefällt mir tatsächlich, weil sie wirkte absolut deplatziert. Du hast einerseits diesen mächtigen Sound, ja, dieses wuchtige Schlagzeug. Dark is the road to wonder. Wie ganz viel Hall und dann kommt diese popelige Flöte. Sowas gefällt mir.
Ja, gut. Also man möchte ja nun Jeff Lynne auch nicht seine Fähigkeit als Produzent absprechen, keineswegs. Also für solche Extra-Einlagen, für solche Effekte hat er sicherlich immer ein Gespür gehabt. Aber der Gesamteindruck des Liedes, es geht los und man weiß eigentlich schon, wie es die nächsten 4 Minuten weitergeht und dann auch aufhört irgendwann.
Mhm. Also wie gesagt, ich finde die Nummer cool. Ich höre sie gern. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Songs auf der Platte, die ich nicht so toll finde. Zum Beispiel Need Her Love oder Midnight Blue. Das sind so... ja, schon recht kitschige Balladen, so im Stile von Paul McCartney, aber nicht unbedingt die guten Paul McCartney-Sachen.
In der Tat.
Ja, verzichtbar gewesen wären. Aber du hast trotzdem einen Favoriten, oder?
Mein Lieblingstitel ist der letzte Song von Seite 1 der Vinyl-Ausgabe. Das ist The Diary of Horace Wimp. Das ist eigentlich so der alte ELO-Style und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ist rein textlich interessant. Also das Tagebuch des Horatius Wimpus. Das ist also eine Ballade, ein Song im Stil einer amorösen antiken Komödie, wo also ein Mann, der Hauptheld des Dramas, die Liebe seines Lebens sucht und es wird dann immer, also tagebuchartig, geht los mit Monday, Tuesday und so weiter. Der Stand der Dinge geschildert, wie weit er da vorgerückt ist. Mit Happy End, das Ganze übrigens am Sonntag wird dann geheiratet. Nur der Samstag, also der Saturday, der wird nicht beim Namen benannt, vielleicht weil das Wort ein bisschen sperrig klingt in diesem melodiösen Zusammenhang. Aber Jeff Lynne wurde mal gefragt, warum er den Saturday, also den Samstag, ausgelassen hat. Und er hat damals begründet, am Samstag sind sowieso alle beim Fußball.
Genau, wenn man aus Birmingham kommt, dann muss man sowas sagen.
Genau.
Der Song erinnert mich tatsächlich schon sehr an so die Beatles-Songs wie I Am The Walrus. Es ist auch ein bisschen affektiert und übertrieben, aber auf eine sehr britische Art und Weise, habe ich das Gefühl. Es gibt auch ein paar frühe Genesis-Titel mit Peter Gabriel noch damals, die in die ähnliche Richtung gingen. Also, dass so eine Geschichte erzählt wird und das dann schon fast ein bisschen in Klamauk abdriftet, aber trotzdem noch musikalisch sehr interessant.
Ja, das Streicher-Intro ist übrigens auch sehr interessant. Da gibt's also noch Streicher in dem Lied und das erinnert in seinem spannenden Auftakt, in seinen spannenden Takten ein bisschen an die Filmmusik von Psycho von Bernard Herrmann. Ganz interessant gemacht ist. Ja. Dadurch erweckt Jeff Lynne am Anfang also gerade die Spannung. Yeah. Und ja, wie gesagt, wie bei einem richtigen amorösen antiken Drama.
Ja, jetzt wo du sagst, da ist schon was dran. Der größte Disco-Song auf der Platte dürfte der 5. Titel sein, Last Train to London.
Ja, später auch gecovert in den 90ern, glaube ich, oder gesampled, muss man korrekterweise sagen, von irgendeiner britischen Girlband.
Atomic Kitten war das.
Ach, Atomic Kitten, ganz
in
genau.
In den Nullerjahren, ja, ja.
Ja, gut, ich wusste bloß, dass sie aus Liverpool kamen, ja.
Ja.
Genau, und da zeigt sich also die Disco-Qualität dieses Songs. Ja, der geht gut los, toller Rhythmus zum Tanzen gemacht und kann man nicht sagen. Aber
auch eine gute Hook, muss ich sagen.
Ja.
Weil steigert sich. Du hast die Strophe, dann hast du den Refrain, der sich dann aber nochmal in den weiteren Refrain reinsteigert. Mhm. Du hast ja zuerst dieses Last Train to London und dann geht's so hoch ins Falsett. I really want the night to last forever. Und so weiter. Also man muss kein Fan vom Falsettgesang sein, aber es bleibt auf jeden Fall im Ohr hängen. Es ist gut gemacht. Und übrigens interessant, dass du Tommy Kitten genannt hast.
Ja.
Ja, eine Girlband, aber weißt du, von wem die ins Leben gerufen wurde?
Von?
Andy McCluskey.
Ach ja, von auch Liverpool, ja. OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark.
Ja, man hält es nicht für möglich. OMD ja auch so einer der ersten Synthie-Pop-Bands, aber die haben dann später in den Nullerjahren gesagt, ja, jetzt lass mal noch ein bisschen Geld mit so einer Musik verdienen.
Naja,
die waren unglaublich erfolgreich damals.
Ja, OMD hat ja später auch furchtbare Musik gemacht, also in den 90ern. Also das ist auch sehr trivialer Pop. Haben sich auch von ihrem experimentellen Anspruch verabschiedet, aber egal.
Ja, zurück zu den anderen drei Buchstaben, ja. ELO. Einer der, ich glaube, erfolgreichsten Songs, also zumindest im amerikanischen Markt am erfolgreichsten, war Don't Bring Me Down.
Ja, wuchtige Drums.
Ja.
Guter Refrain, geht eigentlich gut los, ein echter Rocker. Hat mir damals, wie gesagt, auch nicht gefallen, weil ich alles an Mr. Blue Sky gemessen habe. Mm. Und da fällt der Titel natürlich auch ab. Aber ganz interessante Entstehungsgeschichte auch des Refrains. Da singt Jeff Lynne sein unverständliches Wort, Don't Bring Me Down. Und dann kommt irgendwas mit Gruß oder Ruß oder was. Genau. Und es hat sich dann später herausgestellt, das ist ein Joke, ein Running Gag, der da verarbeitet wurde. Und zwar kam der Toningenieur bei der Produktion in den Münchner Musical Studios, das war ein Bayer und der kam morgens immer rein und sagte dann so in die Runde Gruß und weil der Mann Bayer war, hat er das R gerollt und das fand Jeff Lynne irgendwie faszinierend und weil er für den Refrain noch eine Silbe brauchte, also Don't Bring Me Down und dann fehlte noch irgendwas, da hat er also dieses Gruß da verwurstelt und so hören wir also Don't Bring Me Down, Gruß.
Ja, da gab es auch ganz, ganz viele Fanmythen, warum singt er jetzt Bruce, welchen Bruce meint der, teilweise hat er bei Live-Konzerten dann noch extra deshalb Bruce gesungen. Vielleicht hat er auch Lutz gesungen, wer weiß.
Wahrscheinlich nicht.
Ich finde sehr spannend, wie dieser Song musikalisch entstanden ist. Mhm. Er hat nämlich einfach das Schlagzeug aus dem Song On the Run, ist auch auf der Platte drauf, hat er geloopt. Er hat sich ein oder zwei Takte genommen. Und wenn man genau hinhört, es ist auch immer das gleiche Schlagzeug. Das ändert sich nicht. Es ist kein Break reingespielt, nicht mal irgendwie aufs Crashbecken zwischendurch gehauen, sondern es ist immer das gleiche Schlagzeug. Das hat er, glaube ich, auch ein kleines bisschen verlangsamt, angedickt. Also es klingt ja sehr fett. Das geht ja schon mit diesem fetten Schlagzeugsound los. Und dann hat er drumherum alles so langsam gebaut. Und das begeistert mich natürlich als Musiker total, weil ich kann mir gut vorstellen, wie Jeff Lynne in den Musicland Studios gesessen hat. Die Platte war eigentlich schon im Kasten und er hat noch einen schönen Rausgeher gesucht. Er wollte noch einen Song, der ein bisschen abgeht, weil es war ihm ansonsten auch zu balladesk. Und da dachte er, jetzt noch eine geile Nummer. Und hat halt kurz vor Fertigstellung des Albums da mit diesem Schlagzeugsound experimentiert. Und dann kam zuerst das Piano, wo er auch immer so schön die Achteln hämmert. Dim, 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 dim. Und dann dieses Gitarrenriff. Alles nicht besonders kompliziert, aber sehr, sehr schlau arrangiert. Weil letzten Endes ist es einfach bloß ein Rock'n'Roll, wenn man ehrlich ist. Also die Strophe ist genau ähnlich eines zwölftaktigen Blues-Schemas. Und dann hast du nur den Refrain. Aber das geht so geil auf die Achte, weil alle Instrumente so perfekt da eingesetzt sind. Mhm. Das, was die Gitarre spielt, diese enorm verzerrte Gitarre, und ich vermute mal, da sind auch noch ein paar Synthesizer, die das Gleiche spielen, das ist im Prinzip das, was bei einer Rock'n'Roll-Band die Bläser gespielt hätten. Also so dieses Also ich könnte mir das Ganze auch als Swing-Arrangement vorstellen. Ja, und deswegen ist die Nummer wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen. Und das wohlgemerkt, obwohl keine Streicher drin auftauchen. Kein einziger Streicher, keine einzige Violine, kein Cello, was ja eigentlich sonst typisch ist für den ELO-Sound. Man hört nichts davon. Das, Ironie des Schicksals, wenn man so will. Aber ich glaube, das ist der Band nicht ganz unrecht. War ein riesengroßer Hit. Und wie gesagt, als ich die Nummer neulich mir nochmal ganz bewusst angehört habe, da war ich total begeistert, weil da passiert so viel. Und ich muss sagen, Jeff Lynne ist wirklich schon ein Fuchs.
Der Mann versteht sein Handwerk, keine Frage, Die britische BBC hat übrigens am Vorabend der Veröffentlichung des Albums ein Fernsehspecial gesendet, in dem ELO sämtliche Songs des Albums gespielt haben, in chronologischer Reihenfolge, zum Teil mit Videosequenzen, zum Teil stand die Band auch im Studio und hat gespielt, aber eben ohne Publikum. Ja, und dieses Special, das gibt's inzwischen auch auf vielen DVDs von ELO und das ist eigentlich hübsch anzusehen, auch wenn man nicht jeden Song mag. Aber die Umsetzung ist auch audiovisuell perfekt.
Ist auf jeden Fall so ein schönes Zeitzeugnis. Wie es damals Ende der 70er, die Klamotten, die Frisuren, das ist herrlich.
Ganz genau.
Du hast zwar gesagt, es ist viel Zucker auf dem Album und ich gebe dir da total recht, aber ich muss immer wieder den Hut ziehen vor dem Songwriting von Jeff Lynne. Und ein schönes Beispiel finde ich da auch den vorletzten Song Wishing. Einer meiner Lieblingssongs auf der Platte, da hört man wieder den Beatles-Einfluss, die ja dafür bekannt waren, eingängige Songs zu schreiben, die trotzdem so einen interessanten Bruch drinne hatten. Ja, sie brechen oft mit der Harmonie und mit diesem Gute-Laune-Gefühl. Und da hört man das meiner Meinung nach auch sehr gut bei Wishing, schon am Anfang. Da kommt ja diese verträumte Melodie, ein A-Dur-Akkord und dann D. Eigentlich müsste es D-Dur sein, wenn man nach der Tonart geht. Aber er spielt ein D-Moll. Ist bloß ein Halbtonunterschied, aber der macht's. Denn dadurch ist es ein fremder Akkord, der trotzdem noch irgendwie reinpasst, aber man hat das Gefühl, ja, das erzeugt Spannung. Und dadurch wirkt das interessant. Den gleichen Effekt haben wir auch immer, wenn er I'm Wishing singt. Da wird das Tempo rausgenommen und dann haben wir wieder so einen etwas schrägen Akkord, der trotzdem sich irgendwie einfügt. Und wie gesagt, deswegen unglaublich spannend.
Ja, man weiß natürlich nicht, ob das Publikum nun diese feinen Einzelheiten so zur Kenntnis genommen hat. Auf jeden Fall wurde die Platte ein großer Erfolg. 3 Millionen Exemplare verkaufte insgesamt. Und das erste Nummer-1-Album für das ELO in Großbritannien, im Mutterland des Pop und der Band damals übrigens. Auch in Deutschland war die Platte sehr erfolgreich. In der DDR erschien sie irgendwann in den 80er Jahren dann auch als Lizenz-LP bei Amiga.
Okay. Vielleicht mal noch ein Wort zu Jeff Lynne. Also er führt ja da das Zepter mit eiserner Hand. Ja. Ist Musiker durch und durch. Und ich glaube vor allem ein Bastler. Also ich habe den nie wirklich als großen Live-Entertainer wahrgenommen.
Nein,
ich meine, klar,
ist
ein lässiger Kerl, wenn er dort steht mit seiner Lockenpracht und Sonnenbrille. Aber ich glaube, der fühlt sich am wohlsten, wenn er basteln kann, oder?
Ich denke auch. Und er hat eigentlich auch kein besonderes Charisma auf der Bühne, kann man ihm nicht bescheinigen. Vielleicht gerade, weil er sich hinter seiner Lockenmähne und seiner dicken Sonnenbrille, die das halbe Gesicht bedeckt, versteckt, keine Ahnung, aber da gebe ich dir recht. Er ist ein perfekter Handwerker, aber nicht unbedingt so der geborene Rockstar.
Nachdem sich ELO 86 aufgelöst haben oder nachdem er es aufgelöst hat und für beendet erklärt hat, hat er ja dann auch sich komplett zurückgezogen aus dem Live-Betrieb, oder? Der hat ja dann nur noch produziert
erstmal. Als Produzent, ja. Er hat Tom Petty produziert, dann, du hast schon gesagt, George Harrison, Cloud Nine, wunderbares Album, Bob Dylan, dann die Traveling Wilburys, da hat er ja auch mitgemacht und dann die 2 neuen Beatles-Songs 1995 für die Anthology-CD-Serie Free as a Bird und Real Love trägt auch die Handschrift von Jeff Lynne. Das hört man auch schon bei den ersten Tönen, es klingt immer irgendwie alles ein bisschen nach ELO, was der gute Mann anfasst.
Sein großes Live-Comeback hatte er dann, glaube ich, 2014. Da hat er ein Konzert angekündigt im Wembley-Stadion London, innerhalb von Minuten ausverkauft.
Ja, im Hyde Park haben sie auch gespielt. Großes Open Air im Hyde Park. Ich glaube, das war im Hyde Park.
Ne? Ich glaube, es war im Hyde Park, ja, so kann es gewesen sein. Und dann später kam noch eine Tournee dazu.
Ja.
Und, ist wahrscheinlich der Kultfaktor. Das Album, was sie dann 2019 veröffentlicht haben, habe ich mir dann aber auch nicht mehr angehört.
Ja, in Deutschland haben sie übrigens auch gespielt, inzwischen wieder, ich glaube 2015. Das wäre eine Band, die würde ich mir auch nochmal angucken, der Vollständigkeit halber.
Yeah.
Das wäre sicherlich auch ganz schön, denke ich mal, mit den audiovisuellen Effekten und sicherlich ganz gut gemacht.
Ja, natürlich. Also Party ist da auf jeden Fall, weil wie gesagt, die Songs, wenn sie etwas sind, dann sind die Songs tanzbar. So, Discovery, wie gesagt, Lutz ist nicht so der riesengroße Fan, der steht eher so auf die Mid-70er ELO. Ich dagegen finde handwerklich eine absolut solide gemachte Platte und kann man sich auf jeden Fall mal wieder reinziehen. Solltet ihr auch mal machen, die Musiktipps findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Vielen Dank, lieber Lutz. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja, danke fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen und macht's gut. 1001 Musikgeschichte. Over and out.